Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, bist du froh gestimmt?
Das kann ich noch nicht beantworten, da muss ich, glaube ich, diese Folge abwarten, aber ich bin auf jeden Fall erstmal gut gelaunt, dass wir zurück in Bundesliga-Alltag sind
nach genau der Länderspielpause. Genau darauf wollte ich hinaus.
Allerdings stehen ja ein paar Spiele an, die über meine Gutgestimmtheit entscheiden können an diesem Wochenende. Aber klar, ich bin schon glücklich, dass wir aus dem internationalen Fußball zurück sind, obwohl aus deutscher Sicht, wir hatten ja jetzt auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, das Ganze hier recht erfreulich lief. Trotzdem gehen wir zurück in den nationalen Fußball. Der 27. Spieltag steht an. Ich weiß gar nicht, ab wann man offiziell die Schlussphase ausruft in so einer Saison. Auf jeden Fall sind es noch 8 Spiele und das heißt, es wird auf jeden Fall immer spannender und ich freue mich, dass wir da wieder drüber reden können, was an diesem Wochenende ansteht. Unter anderem ja das vermeintliche Topspiel zwischen Bayern und Dortmund am Samstagabend. Sprechen drüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Vorwort geschafft, klar ist auch, worüber wir reden, Alex, wir haben schon gesagt, der 27. Spieltag, aktuelle Form natürlich so ein bisschen schwerer reinzubringen heute, weil wir eben diese Länderspielpause zwischendrin hatten, das heißt, wir können jetzt nicht auf die Spiele, die 3-4 Tage zurück sind, zurückgucken und sagen, Mensch, da haben wir eine aktuelle Form, auf die wir zurückgreifen können, trotzdem haben wir spannende Duelle und sicherlich auch genug zu besprechen. Und das gilt eigentlich auch schon für das Duell zwischen Gladbach und Freiburg, mit dem wir an diesem Spieltag einsteigen. Denn ja, Freiburg tut sich so ein bisschen schwer, Platz 9. Jetzt ist aber klar, es sind die letzten Spiele von Christian Streich. Also vielleicht hat das auch nochmal ein paar Kräfte freigesetzt. Auf der anderen Seite haben wir die Gladbacher, die ja spielen, das Beste, was man sagen kann, eine punktemäßig zumindest unspektakuläre Saison. Ne? Stehen auf Platz 12, zuletzt 3-mal unentschieden, davor auch mal gewonnen. Also jetzt zumindest 4 Spiele ungeschlagen, das gab es lange nicht. Aber vor allen Dingen eine Mannschaft, die 27 Punkte nach Führung noch verspielt hat. Und sie haben 28 in der Tabelle. Wenn wir das ausrechnen würden, sind wir bei 55 Punkten und damit bei einem Champions-League-Platz 5 Punkte vor Borussia Dortmund, dem jetzigen Vierten. Natürlich unrealistisch, dass man alle Punkte nach Führung holt, aber das ist schon krass. Und es zeigt so ein bisschen auf, wie instabil vor allen Dingen die Defensive von Gladbach ist, wie instabil sie über 90 Minuten sind. Sie haben ihre guten Ansätze, das kann man gar nicht verleugnen, aber sie kriegen es nicht richtig auf den Platz. Jetzt kommt Freiburg, die sind traditionell eigentlich in der Lage, solche Unsicherheiten nochmal auszunutzen, weil sie eben pragmatisch sein können.
Die sind, die wussten sie auch mal in jüngerer Vergangenheit sehr stark auszunutzen, nämlich genau gegen diesen Gegner. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an das 6:0 der Freiburger in Gladbach vor, ich glaube, 3 Jahren war das. War ja wirklich ein Paukenschlag, dieses Spiel damals. Das war eine große Anomalie. Also da konnten es die Freiburger mal ausnutzen, aber zuletzt eher seltener, denn die letzten 4 Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften endeten alle 4 Remis. Und zwar auch mit kuriosen Ergebnissen. 2-mal gab es ein 0:0. Okay, das ist jetzt nicht so kurios, aber 2-mal gab es ein 3:3. Also entweder es fallen zuletzt unfassbar viele Tore auf beiden Seiten oder eben gar keine. Also ich bin ein bisschen gespannt auf dieses Spiel, denn 4 Unentschieden in Folge in dieser Paarung, 3 Unentschieden in Folge für die Gladbacher. Ja. Ich glaube, das könnte auch die Richtung vorgeben, wie dieses Spiel am Freitagabend, hätte ich fast gesagt, ist ja gar kein Freitagsspiel wegen Ostern, alle Spiele am Samstag und am Sonntag, also wie dieses Spiel endet, das könnte für mich eben in eben jene unentschiedene Richtung stark gehen.
Ja, also ich muss auch sagen, diese beiden Statistiken, die beeinflussen einen da schon beim Tipp. Ne? Also erstmal, dass Gladbach zuletzt auch 3-mal unentschieden in Folge, dann, dass diese Spiele so geendet sind, dann kann man sich es auch gut vorstellen. Ich finde mittlerweile auch einen interessanten Tipp, das haben wir hier noch nie so richtig gespielt, deswegen will ich es mal sagen, Gladbach verspielt ja nach Führung sehr, sehr viele Punkte. Das heißt, wer sich nicht im Dreiweg festlegen will, wo ich auch fast zu einem Unentschieden tendiere, könnt ihr auch mal sowas machen wie Gladbach führt zur Halbzeit. Denn dass sie vorlegen können, das haben sie oft genug bewiesen, nur dass sie es halten können eben nicht. Also auch die Ergebnistipps zur Halbzeit, vielleicht hier auf die Gladbacher. Nicht uninteressant, könnte ich mir auch wieder vorstellen. Es ist ja ein Heimspiel, ne? Vielleicht kommen sie wieder gut rein nach dieser Länderspielpause und am Ende fangen sie sich dann doch eben diesen Ausgleich. Spricht schon viel dafür, dass wir hier vielleicht auch ein Unentschieden sehen könnten. Auch weil Freiburg mir nicht ganz stark genug ist, ehrlich gesagt, in dieser Saison, um dann auf den Auswärtssieg zu tippen hier. Ich glaube schon, dass sie ihre Probleme haben werden, weil Gladbach eben auch gute Phasen im Spiel hat und Freiburg nicht ganz so zwingend ist in dieser Saison. Also es gleicht sich schon aus, fühlt sich viel nach Augenhöhe an. Quoten bin ich aber auch nicht so happy, weil die höheren Quoten hat Freiburg. Die traue ich den Auswärtssieg nicht unbedingt zu, habe ich schon gesagt. Aber Gladbach mit 2,30er-Quoten bei einer Saison, wo du eher nochmal nach unten abrutschen könntest als nach oben und wo du selten gewinnst und wo du viele Punkte verspielst, das sehe ich jetzt auch nicht als klaren Favoritentipp. Also für mich pendelt sich im Dreiweg alles aufs Unentschieden ein, aber vielleicht ja auch mit der zumindest Führung nach 45 Minuten für Gladbach.
Ja, höhere Quoten von Freiburg übrigens gut begründet, denn die Freiburger haben schon 8 Auswärtsniederlagen kassiert. Das sind die zweitmeisten in der gesamten Bundesliga. Nur Union hat mehr Niederlagen in der Fremde zum Vergleich. Die so schwachen Darmstädter oder die auch so schwachen Mainzer erst 7 Auswärtsniederlagen. Also in der Fremde kriegt Freiburg einfach oft einen mehr, als dass sie schießen. Erst ein Unentschieden auf des Gegners Platz ist auch sehr, sehr wenig. Ne? Sind die wenigsten Unentschieden. Stuttgart hat kein einziges, sorry, ich habe mich verguckt, aber danach kommt schon Freiburg. Und 12 geschossene Tore in 13 Spielen sind auch nicht so üppig. Also auf des Gegners Platz, ne, hat Freiburg einfach so seine Probleme. Deswegen wäre ich auch bei dir, dass ich sage, wenn einer vielleicht gewinnt, dann vielleicht eher die Gladbacher und dass sie leichter Favorit von den Quoten sind, ist dadurch auch begründet. Aber ich bin auch bei dir. Irgendwie, das fühlt sich schon nach Unentschieden an, vor allem wenn Freiburg erst 1 in der Fremde hat, kann ja endlich mal ein zweites dazukommen.
Ja, dann lass uns weitermachen mit dem zweiten Spiel hier. Wir sprechen jetzt über die Leverkusener, die ja an der Tabellenspitze stehen. Schon gesagt, es sind noch 8 Spiele zu spielen in dieser Saison und es sind 10 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten von Bayern München. Und jetzt geht es gegen Hoffenheim ran, die ja weiterhin schwer einzuschätzen sind, auch in dieser Saison. Aber auch ein bisschen aufzeigen, wie eng die Tabelle dieses Jahr irgendwie in diesem ganzen Mittelfeld ist. Ne? Hoffenheim hat 9 Spiele am Stück nicht gewonnen, dann 2-mal gewonnen und dann wieder 2-mal verloren. Also wir haben eine ganze Menge Niederlagen oder Unentschieden und nur 2 Siege in den letzten Spielen. Und trotzdem sind sie ja immer noch in Schlagdistanz zu Platz 7. Da steht Augsburg mit nur 2 Punkten mehr und 7 Punkte mittlerweile weg ist der Euroleague-Platz von Eintracht Frankfurt. Trotzdem, ja, Hoffenheim schwer einzuschätzen. Ich glaube, sie werden auch nicht mehr richtig ranrücken können, weil sie auch wieder so inkonstant sind dieses Jahr. Auch wenn Tabellenplatz 8 nicht so schlecht klingt, aber all das ist halt immer nur ein Vorwort, wenn man sagt, sie spielen gegen die beste Mannschaft dieser Liga, ne?
Ja, Platz 8 übrigens mit Torverhältnis von -6, ja, spricht auch irgendwie Bände, ne? Über die Augsburger Leistung in der Saison. Mehr Niederlagen als Siege haben sie ja auch. Was habe ich gesagt?
Augsburg, aber die sind ein drüber, da kommt man.
Du hast mich verwirrt, ja, weil die Augsburg, ich habe jetzt 2 Wochen nicht auf die Tabelle geguckt, Julius, ich bin da ganz ehrlich. Und dann sagst du, Augsburg ist 7. und ich, hey, Moment, muss ich mal nachgucken, stimmt das überhaupt, was er da sagt? Und
über Augsburg reden 7. wir gleich noch ausführlich, da gibt's lobende Worte.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall hat mich das offenbar so verwirrt, ja, diese Aussage, dass Augsburg 7. ist, die dann da auch noch stimmt, dass ich durcheinander kam. Ja, also zurück zu Hoffenheim, hoffentlich ohne Verwirrung. -6 Torverhältnis, 50 Gegentore und das als Tabellenachter, der durchaus sich noch Chancen ausrechnet, da zumindest auf Platz 6 zu kommen. Das ist schon irgendwie bemerkenswert, spricht aber auch Bände. Ich bin dabei, dir auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht, so viele Spiele sind es ja nicht mehr, glaube ich auch, dass sie nicht Sechster werden. Aber trotzdem irgendwie bemerkenswert. Und zu diesem Torverhältnis von -6 und den 50 Gegentoren könnten am Samstag ein paar dazukommen. Denn du hast es ja angesprochen, es geht nach Leverkusen. Und ich sag mal so, ich sehe da mindestens 2 Gegentore für die Hoffenheimer. Mindestens. Wenn nicht sogar mehr. Also ein Tipp, den wir auch vielleicht so selten abgeben, aber wie wäre es denn mit Over-Under-Gegentore over 2,5 Hoffenheim? Mutig, ist mal nicht der Handicap-Sieg, aber einfach, dass Hoffenheim hier ein paar kassiert, das halte ich für gut gegeben und für eine gute Chance.
Ja, Also es ist für mich auch relativ klar, dass das natürlich alles irgendwie in Richtung Bayer Leverkusen ausschlägt. Ich sag nur, ganz ehrlich, ich glaube, es wird noch mal ein Ticken spannender. Ich glaube, Leverkusen beendet die Saison nicht ohne Niederlage. Und so langsam gehen wir natürlich in die Crunch-Time. Und jedes Wochenende wird es für mich ein Ticken wahrscheinlicher, dass Leverkusen mal Punkte liegen lässt. Ob das jetzt Hoffenheim ist, wahrscheinlich nicht, weil du hast vor allen Dingen einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Tordifferenz, nämlich die schwache Defensive. Und das sollte dann einem Team wie Leverkusen einfach zu sehr entgegenkommen, gerade zu Hause mit diesem Selbstbewusstsein. Sie werden Tore erzielen und dann wird das für ein Team mit diesem Selbstbewusstsein natürlich auch nochmal 10 bis 20 Mal leichter, so ein Spiel über die Runden zu bringen, wenn du weißt, okay, ich kann mich darauf verlassen, wir werden unsere 2, 3 Tore schießen hier. Diesem Duell, das traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. Deswegen finde ich sogar den Handicap-Sieg nicht komplett uninteressant, weil ich eben glaube, dass Leverkusen hier schon in der Lage ist, 2 bis 3 Tore zu erzielen. Ne? Und wenn du dann eben das Ganze gut halten kannst, dann sieht das schon ganz rosig aus. Den Sieg würde ich am Ende auch nicht unbedingt in Frage stellen. Ich glaube, den bewahre ich mir irgendwie, den Tipp, dass Leverkusen verliert, den bewahre ich mir noch auf, aber nicht lange. Ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, wir werden ein paar Bayern-Siege in Folge sehen und ein paar Punktverluste von Leverkusen und es wird noch Ticken spannender.
Uiuiui. Also, um dann dir mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, bei dem Spiel sind wir uns ja dann recht schnell einig, um dir den Wind aus dem Segel zu nehmen, 10 Punkte Vorsprung hat Leverkusen. Zu diesem Zeitpunkt hat noch nie eine Mannschaft diesen Vorsprung noch abgegeben, wenn man 10 Punkte Vorsprung hatte am 27. Spieltag. Ja, ist ja nicht mehr so viel. Also von daher, vielleicht wird es noch spannender, okay, aber Leverkusen ist hier wirklich drauf und dran, Meister zu werden. Das wäre also eigentlich eher eine Überraschung. Ich hätte jetzt fast Sensation gesagt, das will ich jetzt nicht verwenden, das Wort, aber eine Überraschung, wenn sie es nicht werden wollen, einfach weil es es noch nicht gab, ne? Dass man so einen großen Vorsprung zu so einem späten Zeitpunkt in der Bundesliga dann noch verspielt, das dazu. Und ein Nachtrag zu Leverkusen-Hoffenheim. Leverkusen gewinnt und over 2,5 Tore, finde ich einen besseren Tipp als hier den Handicap-Tipp, denn der ist nicht so prickelnd. Ne? Leverkusen hat 1,20er Quoten, also auch Handicap. Wird, glaube ich, sicher eintreten, bin ich mir sehr, sehr sicher, aber bringt halt nicht so viel wie Leverkusen gewinnt und es fallen mehr als 2,5 Tore, denn das halte ich für gesichert an. Hoffenheims Abwehrprobleme haben wir angesprochen. In den letzten beiden Spielen gegen Frankfurt und Stuttgart kassierte Hoffenheim jeweils 3 Gegentore. Ne? Also von daher, da sollte Leverkusen jetzt mal wieder ein bisschen mehr in den Flow kommen. Und dann wird das erneut ein bequemer Heimsieg. Und dann wird es noch wahrscheinlicher, egal was Bayern macht, dass Leverkusen am Ende vielleicht die Meisterschale holt.
Ja, also klar, die Chancen stehen sehr gut. Ich glaube nur, ich kann mir so eine Invincible-Saison nicht vorstellen und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es jetzt zeitnah zu einer Niederlage kommt, wie die Mannschaft damit umgeht. Weil wenn du so lange nicht verloren hast, also noch gar nicht diese Saison, ich bin schon gespannt, ob das irgendwas auslöst, dass es dann doch passieren kann, dass die Selbstsicherheit vielleicht ein paar Risse kriegt. Wie auch immer, wir reden jetzt über Eintracht Frankfurt, die empfangen Union Berlin. Union Berlin, haben wir schon oft drüber geredet, ist glaube ich auch kein Geheimnis, schwere Saison, haben sich trotzdem da unter Bjelica, vor allen Dingen, weil sie zu Hause eben sehr, sehr stark sind, mittlerweile aus diesem Abstiegssumpf so ein bisschen rausgezogen, sollten da ehrlich gesagt nicht mehr wahnsinnig in Gefahr geraten, sind schon 9 Punkte vom Relegationsplatz weg. Aber ich kann es immer nur wieder sagen, für mich ist das größte Mysterium dieser Saison, dass Eintracht Frankfurt relativ gesichert auf Platz 6 steht und ich mich nicht an ein gutes Spiel erinnern kann oder eigentlich an einen souveränen Sieg der Frankfurt.
Weil du ein Hater bist, weil du
Nein,
ein Hater bist.
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin wirklich, ich erinnere mich an viele, viele Unentschieden. Das ist ja nun auch offensichtlich abzulesen hier. Wir haben schon 10 Unentschieden in dieser Saison, ne? Und ansonsten haben wir auch viele Spiele, wo ich sie nicht wahnsinnig überzeugend fand, wenig Spiele, wo ich sie richtig berauschend fand. Trotzdem haben sie sich da richtig festgesetzt auf diesem 6. Platz. Spricht vielleicht mehr über die Liga als über sie. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, auch Eintracht Frankfurt als 6. Platzierter gegen ein schwächelndes Union in dieser Saison ist für mich kein absoluter Selbstläufer, weil so richtig stark, richtig souverän fand ich sie nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn Union richtig gut eingestellt ist, dass sie sich hier auch wieder schwer tun werden.
Schwer taten sie sich ja häufiger, auch zu Hause, weil sie einfach nicht so häufig gewinnen können, aber eben häufig das Unentschieden holen. Du hast es angesprochen, allein zu Hause, also 10 an der Zahl in der kompletten Saison, ne? Keine Mannschaft mehr, Gladbach hat glaube ich genauso viele, aber auch zu Hause gab es 5 Unentschieden in 12 Spielen, das sind auch eine Menge, aber eben erst eine Heimniederlage. Beispielsweise Leipzig hat 2 kassiert, die Bayern haben genauso eine erst, Stuttgart erst eine, also sind einfach sehr, sehr stabil zu Hause, Stabil heißt aber nicht, sie gewinnen ständig, sondern stabil heißt, schwer zu knacken, schwer zu schlagen. Und das reicht in der Bundesliga halt einfach für Platz 6. Und Stichwort Unentschieden, die gab es auch in ihrer jüngsten Serie. Denn zu Hause haben sie erst eine Heimniederlage kassiert in den letzten 22 Heimspielen. Das heißt so nicht, dass sie immer alles wegbügeln, sondern auch da gab es 9 Unentschieden. 12 Siege, 9 Unentschieden und nur eine Heimniederlage. Also sie sind einfach sehr, sehr gefestigt zu Hause. Das bringt uns natürlich zum Tipp 1x gegen Union, aber der ist halt einfach leider nicht so prickelnd dotiert. Aber man würde es gern tippen, ne?
Ja, würde man gerne. Trotzdem, ich gehe am Ende hier sogar auf die Zweierquoten, die Frankfurt zu Hause hat. Zu Hause sind sie zumindest selbstsicherer, auch wenn es nicht immer für einen Sieg reicht. Du hast das ja gerade eben nochmal erläutert. Trotzdem, ich bin der Meinung, dass das hier den Unterschied macht, weil Frankfurt nicht nur zu Hause relativ sicher auftritt, sondern weil Union Berlin auch signifikant stärker ist, wenn sie zu Hause spielen. Und jetzt müssen sie eben wieder zu einem Auswärtsspiel. Und in der Gesamtgemengelage, glaube ich, dann kann Frankfurt hier doch irgendwie wieder diese 3 Punkte einheimsen. Ich glaube nicht, dass wahnsinnig spektakulär wird. Könnte mir auch was Richtung 1-0 vorstellen am Ende in diesem Spiel zum Beispiel. Aber ich glaube, dass Frankfurt das am Ende gewinnen wird.
1-0 ist ein gutes Stichwort, denn das würde ja natürlich bedeuten, dass Union kein Mal trifft. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man auf die Auswärtsbilanz blickt. 9 Tore in 13 Spielen. Keine Bundesligamannschaft schießt weniger Tore in der Fremde. Das ist wirklich sehr, sehr dünn, was da offensiv bei rumkommt. Ich nehme wieder den Vergleich mit Mainz und Darmstadt, die ja jetzt keine prickelnden Saisonleistungen darbieten, vor allem in der Fremde nicht, aber die haben mehr Tore auswärts geschossen als Union Berlin. Also das ist einfach schon sehr, sehr dünn, was Union da häufig in der Fremde macht. Und dann kann man durchaus schnell zum 1-0-Tipp kommen, wie du sagst. Denn wie gesagt, Frankfurt ist ja zu Hause jetzt auch nicht so prickelnd unterwegs regelmäßig. Und da sind oft Unentschieden dabei und sie tun sich oft schwer und lassen ja auch immer wieder Punkte. Vor allem in Heimspielen, bei denen ich klar gesagt habe, oh, da werden sie jetzt gewinnen. Und dann gibt es auch wieder den Punktverlust. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, hier jetzt klar zu sagen, nee, die Eintracht gewinnt das. Ich habe das Gefühl schon 5-mal gemacht in der Saison. Und 4-mal davon gab es ein Unentschieden. Also ich wäre nie überrascht, wenn Union hier irgendwie das 0-0 oder das 1-1 über die Zeit rettet und dann sicherlich sehr zufrieden damit sein wird. Aber ich bin schon bei dir. Eher bin ich beim Frankfurter Heimsieg, weil so viele Unentschieden, dann wieder eins, wäre mir auch irgendwie zu viel. Also sie wollen auf jeden Fall Sechster werden, sie haben die besten Karten, ich traue ihnen das definitiv zu, aber nur mit Unentschieden wird es halt schwer, also müssen mal wieder ein paar Siege kommen oder zumindest mal wieder einer und dann vielleicht dann doch am Ende das 2-1 Frankfurt oder das 1-0 Frankfurt und nicht das 0-0 oder 1-1.
Leipzig will Vierter werden. Das ist die Überleitung zum nächsten Spiel. Schlechte Nachrichten aber für die Leipziger, denn sie müssen gegen ihren absoluten Angstgegner ran, würde ich sagen. Das mag jetzt vielleicht
überraschen. Manchester City. Nee.
Nein, das mag etwas überraschen, aber es ist der Tabellen 16. von Mainz. In den letzten 6 Spielen hat Leipzig nämlich nur einmal gewinnen können gegen die Mainzer und sogar 4-mal verloren. Also ist jetzt auch nicht so, dass es da wahnsinnig viele Unentschieden gab, sondern Mainz wirklich mit starken Leistungen gegen Leipzig. Man erinnert sich, ich weiß nicht hundertprozentig, es war auf jeden Fall das erste Spiel von Sievert in der Hinrunde, das wurde auch gewonnen und ich weiß nicht genau, es könnte sogar der einzige Sieg von Sievert als Trainer von Mainz gewesen sein.
Ich glaube ja.
Also gegen Leipzig scheint immer vieles zu passen und zumindest ein Ticken Rückenwind bringt ja eine sehr eigentlich schwache Mainzer Mannschaft mit, denn sie konnten gegen Bochum gewinnen und sich damit zumindest vorzeitig den Relegationsplatz von den Kölnern greifen. Ne? Also auch da geht's ja ums nackte Überleben, hauptsächlich um den Kampf zwischen Köln und Mainz noch um den Relegationsplatz. Da haben sie gerade die Nase leicht vorne und sie haben eben eine super Statistik gegen die Leipziger, die auf jeden Fall auch gefragt sind, denn die sind ein Punkt hinter Dortmund und hätten dieses Wochenende ja wahrscheinlich nicht so schlechte Karten, da vorbeiziehen zu können mit einem Sieg.
Aber Leipzig hat gleichzeitig auch Rückenwind, denn die letzten 3 Spiele wurden gewonnen und 4 der letzten 5 wurden gewonnen. Also da ist definitiv die Form wesentlich besser als zuletzt, wo sie ja gerade so über den Winter, ne? Ich glaube im Dezember und Januar hatten sie lange Schwierigkeiten, immer wieder Spiele verloren, teilweise auch schwache Auftritte, aber zuletzt vor der Länderspielpause ist sich eben stabilisiert, also für die Leipziger, ich glaube, das kann man schon sagen, kam die Länderspielpause ein bisschen zur Unzeit. Sie haben ja 5-1 in Köln gewonnen.
Obwohl man auch zu diesem 5-1 sagen muss, man hat schon lange auch Sachen gesehen, die man vorher gesehen hat. Ne? Es wurden ein paar Chancen vergeben und bis zur 60. war es ja ein 1-1, wo man sich durchaus auch schwer getan hat, wo Köln mithalten konnte und dann Ja, dann kam die individuelle Klasse. Aber ich meine, das ist natürlich eine Blaupause. Das gilt auch gegenüber Mainz. Auch da ist die individuelle Klasse der Leipziger mehrere Stufen über dem Gegner.
Stichwort individuelle Klasse. Das Tor von Dani Olmo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, für Spanien gegen Brasilien war eben Prädikat individuelle Weltklasse sogar. Tunnelt einen Gegner, dann zieht am anderen vorbei, haut ihn ins Eck. Also Top-Tor, ja. Individuelle Klasse, das ist einfach immer wieder das Stichwort bei Leipzig. Nicht nur Dani Olmo, ne? Da gibt es ja auch einen Xavi Simons, der auch nicht so schlecht ist und auch nicht so blind vom Tor. Also ich lande am Ende trotz, ja, Angstgegner Mainz, ja, viermal in den letzten 6 Spielen hat Mainz gegen Leipzig gewonnen. Das ist eine bemerkenswerte Statistik. Aber ich bin hier beim Leipzig-Sieg und da habe ich auch wenig Zweifel, muss ich dazu sagen. Vor allem Mainz auswärts, 17 Spiele nicht mehr gewonnen auf des Gegners Platz. Das ist auch eine sehr, sehr lange Serie und die wird weitergehen. Leipzig gewinnt hier und ich bin sogar ehrlich gesagt beim Handicap-Tipp.
Interessant, weil ich hier tatsächlich bereit bin zu sagen, weißt du was, ich tippe in dieser Angstgegner-Serie. Ich sage doppelte Chance auf Mainz, x2. Irgendwie kriegen sie vielleicht das Unentschieden rüber oder sogar verrückterweise den 5. Sieg im 7. Spiel.
Nein, nein,
tun sie nicht. Nur einmal verloren in den 6 letzten Partien. Und dann sage ich, warum nicht auf die 5 von 6 Ausgänge tippen und dafür sogar super Quoten kriegen, nämlich teilweise über Dreierquoten. Du hast auch ein bisschen gesagt, die Länderspielpause kam für Leipzig so ein bisschen zur Unzeit, haben auch lange gebraucht, um so einen richtigen Flow zu finden, haben immer Spiele drin, wo sie vorm Tor nicht alle Chancen nutzen, wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus sind. Ich glaube, Mainz kann hier sich irgendwas ergrinden, wenn man es so nennen will, und tritt vielleicht auch irgendwann wirklich ein bisschen selbstbewusster auf, wenn sie die letzten Spiele im Kopf haben gegen die Leipziger. Und deswegen ist mein Tipp hier die doppelte Chance auf Mainz. Ich weiß, es ist ein Risiko, aber ich will dir auch mal widersprechen.
Na gut, ich bleib beim Leipzig-Sieg, dafür waren sie zuletzt zu stabil. Aber mal gucken. Immerhin Topquote auf Mainz, ne? Die macht die doppelte Chance natürlich super lukrativ. 7,50 gibt es auf Mainz auf den Dreiweg. Auswärtssieg-Tipp, dann weiß man natürlich, ohne dass man es anklickt, die doppelte Chance, die ist sehr, sehr lukrativ. Großes ja. Risiko, ja, aber vielleicht lohnt sich's ja, denn wie gesagt, Mainz ist eben der Angstgegner von Leipzig. Ich denke nur, die Angst, die wird an diesem Samstag nicht zuschlagen.
Ja, aber was auf jeden Fall an diesem Samstag passieren wird, ist ein Trainerdebüt in der Bundesliga bei Wolfsburg. Ralf Hasenhüttl ist der neue Trainer der Wolfsburger, nachdem man lange die Weisheit von mir ignoriert hat und Niko Kovac im Amt belassen hat. Weiß, wer diesen Podcast gehört hätte, wenn die Wolfsburger Verantwortlichen das getan hätten, hätten sie diese Entscheidung deutlich früher getroffen. Jetzt ist es soweit und es geht auswärts zu Bremen. Heißt, prinzipiell haben wir ein Spiel, wo man tabellarisch sagen könnte, gut, die Bremer stehen sogar noch ein ganzes Stück vor den Wolfsburgern, aber Wolfsburg natürlich jetzt mit dem neuen Trainer sollte einen anderen Schwung entwickeln können. Meiner Meinung nach ist der Kader auch deutlich besser als 25 Punkte, Platz 14. 3 Niederlagen zuletzt ja wieder am Stück, als es um den Trainer, um seinen Job ging. Also auch da hast du gesehen, auch das war nicht mehr Motivation genug. Aber jetzt hast du einen neuen Trainer, einen spannenden Trainer, der, glaube ich, auch eine ganz, ganz andere Erwartung an sein Team hat und Ansprache hat als Kovac. Das kommen ja auch dazu. Kann man schon vorstellen, dass diese an sich Qualität, die vorhanden ist bei Wolfsburg, anders entfesselt wird. Die Bremer sind ja aber genauso formschwach eben auch unterwegs, ne? Auch die letzten 3 Spiele verloren. Es gab diesen kurzen Aufschwung zu Beginn der Rückrunde, der jetzt so ein bisschen wieder vorbei ist. Und für mich ist in diesem jetzigen Zeitpunkt, wenn ich das übereinander lege, nicht so unrealistisch, dass wir hier mal wieder einen Trainereffekt-Sieg sehen.
Oh, da gehe ich mit. Das ist auch tatsächlich mein Bauchgefühl ein bisschen, ja. Stichwort Länderspielpause, die zur Unzeit kommt. Das war vielleicht für Leipzig so ein bisschen der Fall. Für Niko Kovac war es auch der Fall, weil deswegen hat er seinen Job verloren. Also ohne Länderspielpause behält er ihn ja vielleicht. Man weiß ja, das nutzen dann Vereine gerne, um den Trainer zu wechseln. Zur richtigen Zeit kam für die Mannschaften Bremen und Wolfsburg natürlich die Länderspielpause, weil die eben davor nur verloren haben. Nämlich beide 3-mal in Folge. Also da kannst du ein bisschen, ja, die Bremse ziehen und dich neu resetten, und neuen Reset haben eben die Wolfsburg gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, da bin ich bei dir, dass wir direkt diesen Trainer Effekt sehen könnten. Den gibt es eben immer wieder. Du hast vorhin Jan Sievert angesprochen. Das war im ersten Spiel gegen Leipzig direkter Sieg für die davor so erfolglosen Mainzer. Also diesen Trainerwechseleffekt, den beobachtet man immer wieder. Oft ist es natürlich nur am Anfang so, ist ja durchgehend gewinnt und die wenigsten Mannschaften mit dem neuen Coach. Aber am Anfang so ein kleines Strohfeuer oder neuer Impuls, ne, der die Mannschaft irgendwie neu erweckt. Kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt bei Werder Bremen gewinnen, ist jetzt auch nicht sagen wir mal ehrlich, Julius, nicht das aller schwerste Achievement. Ne? Es gab schon 5 Heimniederlagen für Werder. Das ist, das kann man durchaus schaffen, mal bei Werder Bremen zu gewinnen, ob mit neuem Trainer oder ohne. Aber da es den neuen Trainer gibt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass Wolfsburg vielleicht neuen Impuls spürt und es am Ende zu einem 2:1 der Wölfe erreicht.
Ja, also meiner Meinung nach hat Wolfsburg einen Top-9-Kader, steht gerade auf 14. Das heißt ja auch, dass da einiges im Argen war. Und Hasenhüttl halte ich für einen ordentlichen Trainer. Und ich glaube, dass alleine dieser Wechsel erstmal raus, auch aus einem Kovac-Trainersystem, was natürlich, wenn es funktioniert, vielleicht Erfolg bringt oder auch Spaß macht. Aber wenn es nicht funktioniert und du musst unter Kovac spielen, dann ist es, glaube ich, mit auch das Frustrierendste für Fußballer, diesen Fußball dann mittragen zu müssen. Ich glaube schon, da wird auch ein bisschen Erleichterung dabei sein. Und dann müssen wir einfach langsam, glaube ich, schon sehen, dass hier die Qualität von Wolfsburg wieder ein bisschen mehr ins Rollen kommt. Und damit rechne ich ehrlich gesagt auch. Bremen ist dann einfach der Gegner in dieser Saison zu diesem Zeitpunkt, wo ich glaube, die können ich hundertprozentig dagegen halten. Es gibt 2,50er-Quoten im Schnitt auf die Wolfsburger. Das ist auch sehr attraktiv. Und deswegen insgesamt, hier rechne ich tatsächlich mit diesem Trainerwechseleffekt und mit dem Wolfsburger Sieg, ja.
Ich könnte mir das Unentschieden ehrlich gesagt auch gut vorstellen, denn wenn beide zuletzt verloren haben und dann kommt die Pause, dann friedliche Remis und dann könnte Hasenhüttl damit vielleicht auch leben im ersten Spiel, vor allem weil es ja in der Fremde ist. Will ich jetzt nicht ausschließen für mich persönlich, aber der.
Ich schüttel vehement den Kopf.
Du also schüttelst den Kopf, aber wenn eine Mannschaft gewinnt, dann bin ich bei dir, dann ist das auf jeden Fall eher Wolfsburg. Ich finde auch den Tipp, dass beide treffen, interessant, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Tore auf beiden Seiten fallen und dann schießt vielleicht Wolfsburg das eine mehr, aber nicht zwingend. Also ich bin hier nicht unbedingt hundertprozentig auf Seite des Wolfsburg-Siegs wie du, aber ich würde auch eher dazu neigen. Von daher mal schauen, ob es den Trainerwechseleffekt wie prognostiziert und wirklich gibt.
Auch wieder eine schöne Überleitung.
Welchen Trainer willst du jetzt rauswerfen?
Ich will noch keinen Trainer rauswerfen. Ich wollte nur sagen, du hast eben die Formulierung benutzt, wenn eine Mannschaft gewinnt. Und das ist eine sehr gute Überleitung zum Topspieler diesen Samstag. Denn wenn eine Mannschaft Bayern gegen Dortmund gewinnt, dann ist es immer Bayern in der Vergangenheit gewesen. Und ich freue mich natürlich irgendwie immer noch so ein bisschen auf diese Paarung zu sagen, Bayern-Dortmund, es fühlt sich, wenn du es liest, fühlt sich ein Spitzenspiel an. Aber ich bin hier auch ein bisschen angetreten, um einfach mal direkt in den Raum zu stellen, ein richtiges Spitzenspiel ist das natürlich schon lange nicht mehr. Ne? Wenn wir uns die Statistiken anschauen, haben es hier ja auch bei uns dann nochmal aufgeschrieben für die Moderation, es gab in den letzten 11 Spielen nicht ein Dortmund-Sieg, es gab sogar nur ein Unentschieden. Also es gab 10 Mal und davon ja unter anderem auch richtige Klatschen von den Bayern gegen Dortmund. Es gab in den letzten 11 Jahren keine einzige Meisterschaft, die Dortmund den Bayern abtrünnig machen konnte, obwohl man sich da als Konkurrent gesehen hat. Und ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, wenn es da einen Konkurrenten für die Bayern gibt, dann ist das eventuell noch Leverkusen in diesem Jahr, also auch nicht die Dortmunder. Deswegen so ein richtig, richtiges Spitzenspiel ist es nicht. Und deswegen fällt es mir auch schwer, so richtig, richtig Spannung aufzubauen oder zu sagen, ich bin mir unsicher, wer weiß, vielleicht können die Dortmunder ja. Lass uns ehrlich sein, die Dortmunder können nicht.
Na toll, jetzt habe ich mich gefreut auf die Besprechung dieses Topspiels. Aber ich habe auch gleichzeitig befürchtet, dass du irgendwie so in diese Besprechung gehen wirst.
Mit ja, sei doch mal Gefühl, ehrlich, ist das, für du dich ein alte Unke. Ist das für dich ein Topspiel? Ist das ein Spiel, wo du sagst, Mensch, da bin ich ja gespannt, wie das ausgeht?
Naja, gespannt eher nicht, aber eher gespannt, wie gewinnen die Bayern diesmal? Also, also ist es eher knapp oder wird es mal wieder eine klare Sache? Denn knapp war es ja, ich weiß, von den letzten 11 Spielen haben die Bayern 10 gewonnen, nur ein Remis. Also vom Ergebnis her, von der Tendenz her, vom Dreiweg her war es nie knapp. Aber manche Spieler waren ja wirklich dann hoch interessant und spannend. Es gab mehrfach ein 3:2 oder ein 4:2 für die Bayern, ne, in den letzten Spielen. Ja, da war natürlich auch mal DFB-Pokalfinale etc. dabei. Aber das meinte ich mit, wie sie es gewinnen, ne? Ob es ein knappes 4:1, 4:2, 3:2, irgendwie sowas gibt. Also einen schönen Schlagabtausch mit dann meist eben doch dem besseren Ende für die Bayern, wie es ja fast immer in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren übrigens war. Oder ob sie mal wieder locker 4-0, 3-0, 4-1 gewinnen. Das meinte ich eher mit, mal schauen, wie es wird. Aber am Ende, es fällt einem schon schwer zu sagen, nee, die Terzic-Dortmunder, die werden jetzt den Tuchel-Bayern so richtig einen mitgeben. Ja. Da fehlt mir durchaus der Glaube, und zwar hauptsächlich deswegen, weil es einfach wieder in München ist, das Spiel.
Ja, also das kommt alles zusammen und dazu kommt dann eben auch, dass wir jetzt nicht, also es würde mir schon schwerfallen, wenn wir darüber reden würden, dass Borussia Dortmund eine Saison spielen würde wie Leverkusen. Ungeschlagen, 10 Punkte an der Spitze. Trotzdem würde ich sagen, wenn sie nach München fahren, naja gut, das wird nichts, so gefühlt. Aber wir reden ja nicht über ein Dortmund, was irgendwie ansatzweise am Peak ihrer Leistungsfähigkeit ist, was tollen Fußball spielt jede Woche, was keine Einbrüche hat. Das ist ja auch alles nicht der Fall. Und das kommt eben auch noch dazu und macht dann eben wenig Hoffnung. Trotzdem muss man fairerweise sagen, Bayern hatte immer die Aussetzer in dieser Saison. Bayern hat Harry Kane nicht für dieses Spiel und Bayern hat Manuel Neuer nicht.
Moment, er ist wieder im Training, oder? Harry Kane.
Das kann sein, aber zumindest nicht ansatzweise fit, um hier 90 Minuten auf seinem besten Niveau zu spielen. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen.
Da widerspreche
Manuel
ich.
Neuer wird fehlen. Das ist schon auch ein signifikanter Unterschied bei den Bayern immer. Da sind einige Positionen, sie spielen selber keine richtig, richtig gute Saison, nicht immer überzeugend. Aber das ist ja alles egal, wenn sie eben gegen Dortmund spielen, dann sind sie überzeugt. Und das ist etwas, was man, glaube ich, da auch einfach vielen Spielern nicht mehr richtig einimpfen muss. Ich mittlerweile, überspitzt gesagt, glaube ich, könnte Thomas Müller alleine diese Spiele in München gewinnen gegen Dortmund.
Also bei Harry Kane widerspreche ich schon mal. Ich glaube, der ist wieder im Training. Ich meine, das gestern gelesen zu haben. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ist ja Donnerstag heute erst. Also heute kann er noch trainieren und morgen kann er im Abschlusstraining mitwirken und dann wird er, glaube ich, fit sein. Und wird ganz ehrlich auch treffen. Also dafür nicht in Topform. Er ist vielleicht dann nicht bei dem 100% vielleicht wie zuvor, weil er einfach angeschlagen war, ne? War ja bei den Engländern auch nicht dabei. Also das hat ihm auch gut getan, da die Nationalmannschaftsreise nicht mit antreten zu müssen. Und vielleicht ist er nicht bei 100%, dann ist er halt bei 87% Fitness und das reicht allemal, um den Dortmundern in München wohlgemerkt einen einzuschenken. Im Hinspiel kann man ja kurz erwähnen, da hatte ich auch die naive Hoffnung, dass was geht, weil sie auch in Dortmund war, ne? Und heimstark und die Bayern jetzt nicht so prickelnd. Da gewann der FC Bayern München mit 4:0, ja. Führte nach 9 Minuten 2:0. Am Ende hat der Harry Kane einen Hattrick.
Ja.
Oder einen Dreierpack, wie man in Deutschland sagt. Also von daher, auch wenn bei Harry Kane ein paar Prozentpunkte Fitness fehlen oder Spritzigkeit oder wie auch immer, der wird trotzdem treffen. Da habe ich ganz, ganz wenig Zweifel daran.
Wenn er spielen sollte, das muss man natürlich noch abwarten. Und fällt ein bisschen damit, aber wie gesagt, ja, ich glaube, der naheliegende Tipp für dieses Spiel ist ein Handicap-Tipp auf die Bayern, ein 3-1.
Das ist ein trauriger Tipp.
2-0, ist ja nicht mal unrealistisch. Da gehen wir auch gar nicht in dieses Mensch, die klatschen die richtig weg, das wird wieder eine absolute Machtdemonstration und das würde ich nicht mal ausschließen, dass das so kommt, aber ein 2-0, ein 3-1 in die Richtung, das ist für mich ein Tipp, der absolut Sinn macht, der dann auch ordentlich dotiert ist. Und ja, es ist, wie es ist. Was sollen wir machen?
Was sollen wir machen? Ich sag dir, was Musiala machen kann, nämlich Tore schießen oder vorlegen. Denn wenn wir von Harry Kane sprechen, dass der knipst wie am Fließband, das wissen wir alle. Aber wie stark Musiala drauf ist zuletzt, wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht so.
Bis hätte ich mich man auch vergessen können, wenn man ihn gegen die Niederlande hat stolpern sehen.
Naja gut, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, das war mir so gar nicht bewusst, bis ich mich auf dieses Spiel ein bisschen vorbereitet habe, mit Hilfe unserer Opta-Statistikmappe. Musiala hat in den letzten 5 Spielen in der Bundesliga 5 Tore und 4 Assists. Das ist richtig bemerkenswert, wie gut der drauf ist. Ja, Deutschland ist halt, ja, war jetzt auch nicht schlecht, ne? Hat ja auch, glaube ich, das eine Tor vorbereitet gegen Frankreich, war es, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Das zweite von Havertz. So, also Musialas Topform sollte man schon auch, finde ich, mal thematisieren hier. Also sie müssen nicht nur Harry Kane bändigen, die Dortmunder, sie müssen auch Musiala bändigen, das wird auch nochmal ein bisschen schwerer. Der ist so richtig gut drauf. Da würde ich zum Beispiel auch gerne den Tipp abgeben, dass Musiala trifft oder assistiert. Das ist auch etwas, womit ich ehrlich gesagt felsenfest rechne. Bei dem Dortmunder musst du natürlich sagen, immerhin ist da Malen sehr gut drauf. Ich glaube, der war jetzt auch an 5 der letzten Tore direkt beteiligt. Also da ist die Form, zeigt er auch nach oben. Und überhaupt Dortmunds Auswärtsform, die hast du mir auch noch nicht erwähnt, in 8 Auswärtsspielen in der Bundesliga nicht mehr verloren, der BVB. Das ist doch ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Nee. Also nein, komm, wir machen das jetzt auch mal Schluss hier, aber ich sage, da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist auch, was ich eben am Anfang meinte, wir haben hier ein Borussia, wir haben mehrfach in den letzten Jahren Borussia Dortmund kurz vor einem Titelgewinn auf Titelkurs in Topform mit Spielern wie einem Haaland, mit einem Bellingham, mit einem top aufgelegten Sancho in Bayern gesehen und es gab nie was zu holen. Und deswegen nur weil man jetzt irgendwie 8-mal auswärts gewonnen hat, ist das für mich noch kein Hoffnungsschimmer. Ich hatte deutlich größere Hoffnungsschimmer, wurde immer enttäuscht, wenn Dortmund zu den Bayern gefahren ist. Und lass uns ehrlich sein, Handicap-Sieg Bayern, so ist es halt. Was auf jeden Fall auch so ist, Alex, ist, dass wettbasis.com eine super Adresse ist für alle unsere Hörerinnen auch und Hörer, die eben nicht nur alles über die Bundesliga wissen wollen, wir besprechen ja hier alle neuen Spiele, sondern vielleicht auch, was geht in den anderen Ligen ab, was passiert in der Fußballwelt. Premier League ist ja super spannend, unter anderem auch an der Spitze, und da könnte jeder Spieltag ein bisschen was mit sich bringen, und vor allen Dingen eben dieser kommende Spieltag, denn am Sonntagnachmittag / Abend spielt Manchester City gegen Arsenal, und das wird auf irgendeine Art und Weise Einfluss auf diesen Titelkampf haben, der drei Mannschaften. Liverpool spielt kurz davor bei Brighton, kann Druck aufbauen, sehr, sehr spannend. Wer alles über die Fußballwelt, über andere Spiele in anderen Ligen und sogar über die Fußballwelt hinaus, über die gesamte Sportwelt wissen will, wo man tippen kann, was, wo die besten Quoten geliefert werden, der geht auf wettbasis.com, während wir auf den Bundesliga-Sonntag gehen, den Ostersonntag, der hier gefeiert wird mit drei weiteren Spielen. Augsburg gegen Köln ist das erste, und ja, schlechte Nachrichten für die Kölner so ein bisschen, ne? Zuletzt ja gar nicht immer so schwach aufgetreten, gegen Leipzig auch zumindest mal mithalten können, bis die nochmal einen Zahn zugelegt haben, sagen wir es so. Trotzdem, sie haben den Relegationsplatz verloren. Und jetzt geht's einfach gegen die zweit- bis drittformstärkste Mannschaft dieser Liga, ne? Die letzten vier Spiele alle gewonnen. Die Augsburger sind am Start und greifen nach Europa auf einmal.
Die greifen nach Europa. Ich sag ja, ich war völlig überrascht davon. Ich habe das irgendwie, weiß nicht, ob ich es verdrängt habe, nicht mitbekommen habe. Vielleicht wollte ich es nicht wahrhaben. Vielleicht ist es mir schlicht nicht aufgefallen. Aber ja, der FC Augsburg steht auf oder ist auf Europakurs, steht auf Rang 7 und macht sich daher Hoffnung, gegen jetzt auch nicht prickelnde Frankfurter da vielleicht sogar auf Rang 6 zu klettern in den nächsten Wochen. Und das ist ja dann definitiv das Ticket nach Europa, und zwar gesichert. Von daher sehr, sehr überraschend, und ja, für die Kölner, Stichwort Länderspielpause, Stichwort zur vielleicht Unzeit, vielleicht nicht Unzeit, eher zur richtigen Zeit, denn die haben, also zur Unzeit für Augsburg, da sind wir uns glaube ich einig, 4 Siege in Folge, vielleicht eher zur richtigen Zeit für Köln, denn die haben seit 6 Spielen nicht gewonnen. Also die haben sich, ja, du hast es angesprochen, grundsätzlich verbessert gezeigt zuletzt unter Schulz, aber dieses 1-5 gegen Leipzig, das war schon ein Tiefschlag vor der Länderspielpause. Ich glaube, da hat der FC ja den Break ganz gut gebrauchen können.
Ja, vor allen Dingen war es halt ärgerlich, weil du am Anfang, fand ich, trotzdem ein ordentliches Spiel wieder gemacht hast. Und dann wurde es doch so deutlich. Ich glaube auch, dass sie hier wieder ein ordentliches Spiel machen können. Trotzdem ist das an sich, diese Ansetzung, jetzt eher eine gute Nachricht für die Augsburger aus meiner Sicht. Die können natürlich weiter Punkte sammeln gegen eine Mannschaft, die sich super schwer tut, auch weiterhin eben Tore zu erzielen gegen dich, ne, die sich da dann einfach vielleicht auch selber mal nicht belohnen kann, selbst wenn sie ordentlich gegenhalten. Und Augsburg hat halt eben diesen Lauf. Augsburg hat einen Demirovic, der ja auch super, super viele Scorer diese Saison schon geliefert hat. Und das kann eben in so einem Spiel dann auch einen Unterschied machen. Ich sage jetzt nicht, dass es wahnsinnig attraktiv wird. Ich sage nicht, dass man 90 Minuten lang merken wird, Mensch, Augsburg ist so viel formstärker und besser drauf als die Kölner. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Ergebnis am Ende Richtung Augsburg ausschlägt. Eben aufgrund zum Beispiel einer gewissen, ja, erstmal Selbstsicherheit nach diesem Lauf, aber vor allen Dingen aufgrund eben Spielern wie Demirovic, die dafür, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden, die Köln einfach die ganze Saison fehlen. Und es gibt 1,8er-Quoten hier auf die Heimmannschaft, auf die superstarke Heimmannschaft, die deutlich besser besetzt ist, was die Offensive angeht, der deutlich eher zuzutrauen ist, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Das sind schlechte Nachrichten für die Kölner. Trotzdem tendiere ich hier zum Augsburg-Tipp.
Halte ich dagegen? Ich setze auf die besseren Quoten, die da lauten 2er-Quoten auf die doppelte Chance x2. Die Kölner entführen einen Punkt. Oder vielleicht sogar mehr.
Tipp, ein bisschen, das Unentschieden, es gibt bessere Quoten.
Mit ein bisschen Spielglück vielleicht ja sogar mehr. Also, nee, weil mein Tipp ja lautet, Augsburg holt nicht den 5. Sieg in Folge. 4 Siege in Folge sind schon zu viel des Guten. Oder sind einfach sehr, sehr, ja, ungewöhnlich für diese Mannschaft. Hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Dann kommt der Break, die Länderspielpause, und da ist dann auch ein Break da in den Ergebnissen, die so da nicht weitergehen. Und deswegen gibt's, ich will jetzt nicht sagen Ernüchterung, im Augsburger Lager, aber vielleicht ja doch ein bisschen. Der FC wird das auch gut genutzt haben, diese Länderspielpause, um die Augsburger so zu entnerven, dass man mindestens einen Zähler mitnehmen kann, der den Kölnern natürlich auch sehr, sehr gut tut, der aber vielleicht sogar aus Kölner Sicht ja gar nicht so, so viel bringt, denn du brauchst ja eigentlich 3 Punkte da unten im Tabellenkeller. Und deswegen sage ich, doppelte Chance x2. Ich halte mir also die Option sogar offen, dass der FC vielleicht alle 3 Punkte aus Augsburg entführt und dadurch einen kleinen Upset schafft für deine Europapokal-euphorisierten Augsburger.
Werden wir im Nachhinein mal besprechen, wer hier recht hatte, aber da bin ich mir sehr sicher, dass ich es sein werde am Ende. Wir gehen weiter und mittlerweile sehr, sehr sicher kann man sich, glaube ich, auch sein, dass die Stuttgarter Champions League spielen werden. Und das völlig zu Recht mit wundervollem Fußball, den wir dieses Jahr sehen können. Und man muss es auch mal sagen, wir sprechen jetzt über den VfB, die Stütze der deutschen Nationalmannschaft. Kein Team hat mehr deutsche Nationalspieler gestellt in der sehr erfreulichen Länderspielpause ja jetzt als die Stuttgarter. Also es ist sportlich gesehen, wenn man mal alle internen Vereinsquerelen, die da anscheinend immer dazugehören bei den Stuttgartern, die sieht man nicht auf dem Platz. Es ist sportlich gesehen eine herausragende Saison. Und es geht gegen Heidenheim jetzt an diesem Wochenende, also ein Aufsteiger. Und man hat sich die Favoritenrolle auch hier verdient. Obwohl die Heidenheimer, haben wir auch schon oft drüber geredet, alles andere als einfaches Fallobst sind.
Nee, und das waren sie ja im Hinspiel auch nicht. Da hat der Heidenheim, ich meine, 2-0 gegen Stuttgart gewonnen und da den Upset und die Überraschung geschafft und sie da entnervt, die Schwaben. Aber ich glaube, das wird ihnen nicht nochmal gelingen. Vor allem die Tendenz ist ja recht klar, die Formkurve, ne? Sie sprechen eine klare Sprache. Stuttgart ist seit 8 Spielen umgeschlagen, hat 7 davon gewonnen, also wirklich mit toller Form in die Länderspielpause gegangen. Maxi Mittelstädt hat seine tolle Form zum Beispiel auch unter Beweis gestellt gegen Holland, ein tolles Tor geschossen, auch weil er beim Gegentor nicht gut aussieht, weil der Pass ein bisschen misslingt, ne, zu unsauber ist, aber das hat er einfach, ja, beiseite stellen können und hat ihn nicht groß affektiert, haut er halt ein paar Minuten später einen in den Winkel. Kann man mal machen, wenn man Selbstvertrauen hat, ne? Also Stuttgarter haben Selbstvertrauen, ich glaube, das wird den ganzen Spielern, die nominiert waren, auch sehr, sehr gut tun, das nehmen sie mit in den Vereinsfußball und gleichzeitig nicht so gute Form bei Heidenheim, ich habe es angesprochen. Die haben seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen. Also wenn da eine Topform mit viel Selbstvertrauen auf nicht ganz so viel gute Form trifft und das Spiel ist in Stuttgart, dann ist das für mich eine klare Sache. Die Stuttgarter sind so stark zu Hause. Die Heidenheimer in der Fremde oftmals nicht so gut gewesen. Für mich wird das eine klare Sache. Ich glaube, Stuttgart wird wieder gewinnen, wieder schön Fußball spielen und vielleicht sogar wieder mit Handicap gewinnen, wie sie es ja häufig in Heimspielen tun.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das schon ein kleiner Faktor ist, dass bei den Heidenheim-Spielern so ein bisschen durchrieselt, dass sie nicht mehr ganz so ums Überleben spielen in dieser Saison, ne? Weil eben die letzten Mannschaften in der Tabelle dann doch abgeschlagen sind, weil man auch nicht unbedingt damit rechnen muss, dass die jetzt noch diese 10 Punkte überhaupt aufholen, dass du auf den Relegationsplatz fallen würdest. Wenn du jetzt noch 1-2 Punkte holst, solltest du ganz, ganz sicher sein. Und ich glaube schon, dass das, da muss man ja nicht drüber reden, für eine Mannschaft wie Heidenheim das ganz, ganz große und einzige Saisonziel eben dieser Klassenerhalt war und ist. Und da hat man schon früh gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist dann vielleicht doch auch diese 5% in manchen Spielen so ein bisschen fehlen, wenn du diese Sicherheit im Hinterkopf hast, die du am Anfang nicht hast, wo du es allen beweisen musst, wo du um jeden Punkt kämpfen musst. Ich glaube, das fällt den Heidenheimern ein bisschen ab gerade, das sehen wir ja auch an deren Form, die du angesprochen hast. Auf der anderen Seite die Stuttgarter, die haben so viel Spaß am Spiel im Moment. Ich glaube, dass sie gerade zu Hause, dass auch einfach die Spieler jetzt wirklich einfach genießen wollen, ne, dass sie da so tollen Fußball spielen, dass sie sich in den Rausch spielen können und dann so ein Handicap-Tipps auch überhaupt nicht auszuschließen, kann ich mir auch gut vorstellen. Kann mir auch vorstellen, wenn man es ein bisschen auffrischen will, dass Stuttgart beide Halbzeiten gewinnt. Das ist dann ja noch ein bisschen aufgesplitteter und bringt ein paar bessere Quoten, weil es eben ein bisschen spezifischer ist. Heißt, dass Stuttgart auch in den ersten 45 Minuten schon in Führung gehen kann. Das kann ich mir alles hier vorstellen. Und würde sagen, da sind wir dann mehr auf einer Linie als bei Augsburg gegen Köln, ganz offensichtlich. Und jetzt haben wir noch ein Spiel, wo wir gucken müssen, ob wir uns einig werden. Bochum gegen Darmstadt am Ostersonntagabend. Warum man sich genau gedacht hat, das ist das Spiel, mit dem wir diesen Feiertag beenden wollen, das wird die DFL sicherlich irgendwie beantworten können. Auf jeden Fall ist es ein Duell eher am Tabellenunteren Rand, denn die Darmstädter Haben wir oft genug drüber geredet. Platz 18, nur 13 Punkte, nur 2 Siege in dieser gesamten Saison und die sind schon sehr, sehr lange her. Und dann die Bochumer, die stehen mit 25 Punkten auf Platz 15, natürlich immer noch 6 Punkte vor dem Relegationsplatz, deswegen ein bisschen Sicherheit, aber die Form zuletzt macht wieder ein bisschen mehr Sorgen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, davor steht dann Wolfsburg mit dem Trainerwechsel, haben wir drüber geredet. Also, wenn irgendeine Mannschaft doch noch in Gefahr geraten könnte, diese Bottom 3 zu den Bottom 4 zu machen, dann ist es irgendwie Bochum, ne?
Ja, die haben ihr Mojo ein bisschen verloren. Das Mojo war am höchsten nach dem 3-2 gegen die Bayern. Und dann gab es mal wieder ja diesen Bayern-Virus, diesen berühmten, wer die Bayern schlägt, der danach nicht mehr wirklich gewinnt. Seitdem gab es 4 Niederlagen in Folge. Und so ist man abgerutscht. Ich glaube, sie waren sogar 11. nach dem Bayern-Sieg und jetzt eben Platz 15, nur noch ein Plätzchen vor dem Relegationsplatz. Ja, der Abstand beträgt noch 6 Punkte, aber die Tendenz ist eher negativ. Ne? Die 4 Niederlagen in Folge, das war auch vor allem in Mainz, glaube ich. Ne? Also ja. Gegen in Gladbach weiß man, da kannst du auch mal verlieren. 5-2 war natürlich ein bisschen hoch. Zu Hause gegen Leipzig kannst du auch verlieren. Das 1-4 war natürlich auch hoch. Ich glaube, sie gingen ja sogar in Führung. Und gegen Freiburg, okay. Aber Mainz war, glaube ich, das bitterste von diesen 4 Niederlagen. Ne? Das bitterste Ergebnis bei Mainz.
Ja, wenn du das gewinnst, bist du quasi raus. Ne?
Genau. Also dann ich rede ja nicht mehr von Gewinnen, ja. Sondern irgendwie den Gegner auf Abstand halten, ne? Das Unentschieden mitnehmen. Ja,
aber trotzdem, wie gesagt, das ist eigentlich für fast ein Endspiel, wenn du dir keine Sorgen mehr machen wolltest. Und das haben sie halt verloren, ne? Weil dann wären sie 10 Punkte vom Relegationsplatz gestanden. Jetzt sind es nur noch 6.
Ja, auf jeden Fall hast du ja jetzt, ja, wenn du es das gegen Mainz so ein kleines Endspiel betiteln wolltest, kannst du das jetzt natürlich für die Darmstädter als Endspiel betiteln. Denn ja, 12 Punkte, glaube ich, sind es zwischen Darmstadt und Bochum, aber es ist halt erst der Erstplatzierte, der nicht auf den 3 unteren Rängen steht. Also aus Darmstädter Sicht musst du hier mit einem Do-or-Die-Gefühl in dieses Spiel gehen und sagen, bei einem der unteren 4, da müssen wir nicht irgendwie auf einen Punkt hoffen, dann müssen wir gewinnen, ohne Wenn und Aber. Und das Gleiche kannst du für Bochum auch anwenden. Das ist das Spiel, das musst du einfach gewinnen. Und ich glaube, die Chancen dafür stehen auch gut, dass Bochum das schafft. Denn wir haben häufiger die Heimstärke angesprochen oder zumindest die Heimunbequemlichkeit, die sie häufig haben, dass sie zu Hause irgendwie einen Spirit entwickeln können, wo sie es vor allem Top-Teams oder besseren Mannschaften unglaublich schwer machen, wo sie die auch mal niederringen können wie die Bayern. Und wenn du das jetzt auf den Rasen bringst, dann sehe ich in Bochum hier schon den Favoriten für die 3 Punkte. Und das sehen die Wettanbieter übrigens genauso. 1,70er Quoten auf Bochum. Das müsste in der kompletten Saison die niedrigste Quote auf Bochum sein, die es bisher gab.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch so, da haben wir oft drüber geredet jetzt in dieser Folge, dass die Länderspielpause sicherlich zu einem guten Zeitpunkt kam für Bochum, ne, weil sie eben wieder in so einer Niederlagenspirale so ein bisschen gefangen waren. Da konnte man sich nochmal sammeln, nochmal ein bisschen zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite die Darmstädter, ja, es ist halt trotzdem noch so, dass sie natürlich nicht gänzlich weg sind im Moment, weil diese Kölner und Mainzer beide auch so schwach punkten in diesem Jahr, dass der Relegationsplatz 6 jetzt gerade 6 Punkte weg ist. Und wenn du dieses Spiel gewinnst, dann bist du, Mainz spielt gegen Leipzig, auf einmal vielleicht 3 Punkte hinterm Relegationsplatz. Ne? Also 2-3 Siege in Folge können schon vielleicht dieses ganze Ding nochmal umdrehen und richtig Druck auf die Gegner machen, die auch nicht mehr viele Punkte holen werden. Deswegen, Darmstadt hat immer noch die leichte Hoffnung, es muss nur irgendwann anfangen. Bochum, eine der Mannschaften, ja, in dem Tabellendrittel, wo man dann vielleicht irgendwie die Hoffnung hat. Also es ist super viel Druck auf diesem Spiel. Trotzdem bin ich bei dir. Es fällt einem natürlich immer, immer schwerer, diesen Darmstadt-Sieg zu sehen. Umso länger er her ist, umso weniger. Wir haben jetzt auch nicht zuletzt wieder eine Steigerung gesehen. Zuletzt gab es ja sogar ein, zwei Mal sehr hohe Niederlagen wieder für die Darmstädter. Ne? Also mehr Schwankungen eigentlich noch. Es war jetzt kein Weg zurückgekämpft und man wird Woche für Woche besser und irgendwann muss es passieren. Trotzdem macht es mir so ein bisschen Sorgen, wie die Bochumer eben die letzten Bundesligaspiele bestritten haben, dass sie da auch zu Hause dann mal enttäuscht haben, wo wir glaube ich auch mal falsch lagen, weil wir gesagt haben, gut, das ist ein Spiel, das muss Bochum zu Hause gewinnen, das haben sie eben nicht getan. Ich mache den Troika. Ich sag unentschieden beim letzten Spiel. Ich glaube, das wird ein 1-1.
Ich gehe ins Risiko und sag, Bochum gewinnt mit Gegentor. Also Bochum gewinnt und beide treffen. Denn ich glaube, die Darmstädter müssen das wirklich als Do-or-Die-Spiel begreifen und werden das auch tun. Und werden daher treffen. Aber am Ende sehe ich Bochum als bessere, stärkere Mannschaft mit Heimvorteil. Wir haben es ja schon angesprochen, sie haben auch erst 3 Heimniederlagen kassiert. Also so häufig verlieren sie zu Hause nicht. Ja, 6 Unentschieden sind dabei, da sind wir bei deinem Tipp. Das kann vielleicht auch unentschieden enden, aber ich sage dort, Bochum hat das bessere Ende für sich, hat hier mehr Firepower, hat auch mehr Klasse im Kader, hat wie gesagt mehr Wucht, wenn sie zu Hause spielen, weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Bochum gewinnt beide Treffen, gibt dann sehr schöne Quoten, wie ich finde. Und damit schließe ich diesen Spieltag ab in meiner Besprechung.
Ja, dann kannst du ja schon mal, möchtest du schon gehen, oder? nein. Wir,
ich möchte jetzt gehen, ja. Das ist,
wir beenden so diese Folge. Ich kündige schon mal an, dass nächste Woche die Halbfinals des DFB-Pokals anstehen. Heißt Saarbrücken gegen Kaiserslautern, Leverkusen gegen Düsseldorf. Das sind natürlich nur 2 Spiele. Werden mal gucken, wie und wo man das Ganze vielleicht noch auffüllen könnte für eine Montagsfolge, dass wir da dann nicht nur 2 Spiele bringen. Auf jeden Fall sei euch da einfach mal ans Herz gelegt. Folgt diesem Podcast, abonniert ihn, dann verpasst ihr keine Folge, auch nicht, wenn noch nicht hundertprozentig versteht, wann was kommt. Was aber hundertprozentig versteht, ist jeden Donnerstag vor der Bundesliga bekommt ihr hier die volle Breitseite, so wie heute. Und hoffentlich hat sie euch auch heute gefallen und hoffentlich liege ich bei Dortmund falsch. Tschüss.